Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen.
Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de.
Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Heute in einer der Folgen, die nur selten vorkommen, denn wir nehmen live in echt auf, also face-to-face, mit einer Dame, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Wir haben gerade schon darüber philosophiert, wann das wohl war. Manchen ist sie vielleicht als Lady in Red bekannt, können wir auch gleich nochmal was zu erzählen. Mir ist sie vor allen Dingen dadurch bekannt, dass sie das Unternehmen leitet Uform. Und damit wissen wahrscheinlich schon die meisten, wer es ist. Es ist die liebe Felicia? Nee, jetzt habe ich es falsch ausgesprochen.
Ja, kein Problem. Felicia,
ne? Mhm. Ich neige dazu, Felicia zu sagen. Ich weiß aber gar nicht, warum. Felicia Ulrich. Und damit herzlich willkommen.
Ja, danke. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Mal eine kurze Frage vorab. Lady in Red, ich habe dich tatsächlich noch nie nicht in Rot gesehen.
Ja, ich habe in der Zwischenzeit ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja. Und deshalb komme ich immer in Rot. Da gibt es eine Geschichte zu. Möchtest du sie hören?
Ja, absolut. Sehr gerne.
Also, man muss sich ein bisschen zurückbeamen zu Zeiten, wo Herren noch überwiegend Anzug trugen. Und ich bin mit einem echten Nerd verheiratet. Also würde ich im normalen Wochentag verloren gehen und man würde meinen Mann bei der Polizei fragen, was trug sie denn? Würde er anfangen zu stottern, aber die Antwort würde er nicht finden. Anders an einem Montagmorgen, ich hatte so einen halb beruflich, halb geschäftlichen Termin in Berlin und kam also fröhlich die Treppe runter zu Hause in einem roten Kleid. Und mein Mann sagte, oh, ein rotes Kleid. Ich war ihm also aufgefallen. Und wie das so ist, wenn du mit so einem Business-Bomber, ne, Düsseldorf, Berlin, morgens früh, gehst du durch die Gänge und siehst nur Anthrazit, schwarz, schwarz, blau, Anthrazit, schwarz, schwarz. Und als ich mich auf meinen Platz setzte und dachte, okay, wenn dieser Flieger heute abstürzt und selbst wenn nur so ein ganz kleines Stück von mir überbleibt, ja, mein Mann wird mich identifizieren, wird sagen, jawohl, die war's, ne? Weil in diesem Meer aus Grau und Blau wäre ich das rote Fleckchen. Und dann habe ich mir da so Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, warum tragen eigentlich alle Blau und Schwarz? Und habe dann weitergedacht, dass ich dachte, ja, das ist ja nicht nur in der Kleidung so, sondern es ist auch in der ganzen HR-Kommunikation sehr viel übertragen, Rot, Schwarz, Grau. Ne? Alle machen das Gleiche, alle schreiben das Gleiche. Und deshalb steht dieses Rot für den Mut, es mal anders zu machen. Also einfach mal aufzufallen, sich was zu trauen. Und dafür trage ich Rot.
Finde ich großartig, wirklich. Und das ist ja dann wirklich, also wir hatten ja eben philosophiert, wie lange wir uns schon kennen. Das muss irgendwie 2012, 2013 gewesen sein, dass wir uns kennengelernt haben. Und seitdem ist das ja schon, also war schon davor wahrscheinlich, ne?
Ja, das muss aber so ungefähr in dieser Zeit ist die Geschichte entstanden. Also da war die sagenumwobene Reise nach Berlin.
Tatsächlich hatte ich damals auch einen Anzug an, was nur noch sehr selten der Fall ist, dass ich Anzugs trage. Aber finde ich großartig. Wir haben tatsächlich bei Trendins auch einen Mitarbeiter, der ist bei uns angefangen vor, ich glaube, 3 Jahren ungefähr. Und der ist immer unfassbar bunt gekleidet. Also der fällt wirklich auf dadurch, dass er immer sehr, sehr bunt gekleidet ist. Und er hat mir das auch mal erklärt. Er hat gesagt, dass er hat dann bessere Laune. Wenn er sich morgens einfach so bunt anzieht, strahlt alles schon, es leuchtet und das ist irgendwie so, da schaltet er seinen Motor an und ist richtig gut gelaunt.
Ja, und mein Mann sagt auch immer, das Rot ist auch charakterlich gut gewählt, um es mal so vorsichtig auszudrücken.
Dein Mann wird das vielleicht wissen.
Ja, genau.
Jetzt haben wir schon viel, viel erzählt. Da würde ich dich jetzt mal bitten, direkt dran anzuschließen und dich einmal kurz nochmal vielleicht beruflich vorzustellen und auch Uform.
Ja, also mein Name ist Felicia Ulrich, bin geschäftsführende Gesellschafterin der Uform Testsysteme und Gesellschafterin des Uform Verlags. Und Ich bin jetzt seit 26 Jahren im Unternehmen und war vorher, deshalb, ne, war vorher bei Coca-Cola. Und als ich ins Unternehmen kam, dachte ich, Mensch, vieles von dem, was ich gelernt habe, wie Marke funktioniert, würde ja auch bei Personalmarketing funktionieren. Und so bin ich auch so ein bisschen zu diesem Vortragsthema gekommen. U-Form ist in Verlagsfunktion seit über 75 Jahren Partner der IHK-Organisation. Passt auch übrigens gut zum HR-Tech-Talk, weil wir begleiten jetzt auch die erste digitale Zwischenprüfung im Herbst diesen Jahres. Und wir haben dann 2007 ein zweites Unternehmen gegründet, nämlich die U-Form-Testsysteme, um genau diesem technischen Teil Rechnung zu tragen. Also alles, wir machen ja alles rund ums Azubi-Sein, vom Recruiting über Ausbildungsmanagement bis E-Learning. Und um diesem digitalen Part mehr Rechnung zu tragen, gibt es die U-Form-Testsysteme.
2007, das ist übrigens auch das Jahr, in dem ich ins HR gekommen bin. Das ist ja lustig. Cool, freut mich. Damit 2007, das sind ja auch schon dann 26 Jahre, krass. Auch schon ganz schön lange.
Ja, ist auch falsch. 2017 ist richtig.
26 Jahre. Jahre gar nicht, stimmt gar nicht. 16 Jahre.
Wer rechnen kann.
Ja, genau, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil, war das Testsystem. Ich wollte gerade sagen 2007. Ja, 26 Jahre wäre ein bisschen sehr lang, aber 16 Jahre ist auch schon ordentlich. Dann haben wir vorhin im Vorgespräch auch noch festgestellt, dass deine Azubi-Recruiting-Trends mittlerweile 11 Jahre alt sind.
Ja.
Na, also dann ungefähr 2012, 2013.
Genau.
Ins Leben gerufen. Kannst du dazu mal etwas sagen? Worum geht es bei den Azubi-Recruiting-Trends?
Also wir machen mit den Azubi-Recruiting-Trends ja dank Trendens auch Deutschlands größte doppelperspektivische Studie. Und wir hatten vorher schon drei Studien gemacht, wo wir in Anführungsstrichen nur die Ausbildenden befragt haben. Und kriegten dann 2012 einen tollen neuen PR-Berater, der gesagt hat, hey, es wäre ja schön, wenn ihr nicht nur deren Meinung kennt, sondern auch die Meinung deren Kunden. Ich nenne es jetzt mal extra so. Mhm. Und deshalb befragen wir doppelperspektivisch. Und ich sage immer, das ist der Vergleich von Wunsch und Wirklichkeit.
Vielleicht nochmal für alle Zuhörenden, was genau heißt doppelperspektivisch? Also wen befragt ihr konkret?
Genau, wir befragen auf der einen Seite die Jugendlichen, also Schüler und Auszubildende. Und auf der anderen Seite die Ausbildenden, also Ausbilder, Ausbildungsverantwortliche, Personaler.
Ist tatsächlich, also nicht nur Deutschlands größte Doppelperspektivenstudie, aber auch die mir einzige Bekannte, die AusbildungsleiterInnen befragt. Oder gibt es noch mehr?
Nee, das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet, dass wir eben uns nicht nur auf die junge Generation konzentrieren, sondern auch auf die Ausbildenden.
Wie kommt ihr an die Ausbildungsleitenden?
Also das ist ja der große Vorteil an U-Form, dass wir sehr viele Kunden haben, die aus diesem Bereich kommen. Und wir in der Zwischenzeit auch so ein Netzwerk aufgebaut haben mit Verbänden und die Ausbildenden das auch untereinander weiterempfehlen. Und insofern, so kommen wir an unsere Teilnehmer.
Sehr, sehr passend, weil ich glaube, gerade auch dieses, wir haben das schon mal versucht, so eine Doppelperspektivenstudie zu machen im Sinne von Fachbereiche und HR, ne? Also dass du wirklich zwei Perspektiven einer Tätigkeit hast oder eines Themensachverhaltes, was natürlich immer große Erkenntnisse bietet. Jetzt in dem Fall hatten wir die wunderbare Erkenntnis, dass HR wirklich sich als die Helden der Nation gesehen haben und Fachbereiche gesagt haben, HR, wer war das nochmal? Ach, die mit der Entgeltabrechnung. Und daher finde ich Doppelperspektivenstudien wirklich großartig, weil es ist auch wichtig, glaube ich, einfach so verschiedene Perspektiven auf gewisse Sachen zu haben. Bevor wir in die Insights gehen, wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Studie überhaupt ins Leben zu rufen?
Also wie schon gesagt, ich weiß nicht, irgendwie 2008, glaube ich, auf der Zukunftspersonal habe ich einen Vortrag von Monster gehört. Die machten auch eine Studie, irgendwie Recruiting-Trends, glaube ich. Und da habe ich mir gedacht, boah, alles das, was die erzählen mit ihren Top 1000 befragten Unternehmen, das hat so überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich im Ausbildungsmarkt erlebe. Und daraufhin haben wir gesagt, wir befragen erstmal die Ausbilder. Und es war auch lustigerweise, ich werde es nie vergessen, weil im Jahr darauf präsentierten die dann wieder eine Studie. Und da hieß es, 90% von den befragten Unternehmen nutzten E-Recruiting und bei uns waren es 10. Also es war sozusagen genau der Gegenwert. Und da haben wir gesagt, okay, das ist spannend, das sollten wir doch mal weitermachen. Und 2013 war das große Thema natürlich Facebook-Recruiting. Und ich hatte damals schon so das Gefühl, das ist vielleicht doch nicht so heiß, wie es dargestellt wurde. Und auch das ist natürlich immer schön, wenn du das mit Studienzahlen belegen kannst.
Stimmt, ne? Ich muss gerade überlegen. Ja, 2013 war echt schon Hochphase Facebook-Recruiting, zumindest in den Blogs und in den Foren der HR-Szene. Ja, spannend. Wenn du auf die Insights guckst der Studie, gab es in dieser ganzen Zeit irgendwelche Entwicklungen, die herausstachen oder Themen, wo du sagst, okay, über die 11 Jahre hinweg habe ich folgende Wellenbewegungen gesehen oder irgendetwas?
Also ich sag mal so, das ist ja zum Beispiel dieses Social-Media-Thema, ne? Das war Facebook, das wissen wir alle, Facebook war es dann doch nicht. Dann kam Snapchat, haben wir selbstverständlich auch gefragt, ne? Dann kam Insta, jetzt kommt TikTok. Also das ist ja so ein Thema, das bleibt, das wird immer sehr gehypt und bei den Jugendlichen wesentlich kritischer betrachtet. Das ist eigentlich was, was uns die ganze Zeit begleitet hat. Wo es schon so Veränderungen gab, glaube ich, ist so ein bisschen, dass die Jugendlichen einfach mehr Selbstbewusstsein haben. Also, dass die andere Dinge fordern, dass andere Dinge wichtig sind. Ja, also, und da, glaube ich, haben sich echt schon Veränderungen ergeben.
Kritisch betrachtet, hast du gerade gesagt. Also, habt ihr in den Studien feststellen können, dass Jugendliche dem Ganzen tatsächlich kritisch gegenüberstehen? Weil das ist, war ja über lange Zeit, zumindest aus HR-Sicht so, dass viele dachten, ja gut, die Jugendlichen stolpern da ganz blauäugig rein und machen sich überhaupt gar keine Gedanken zu Social Media.
Also wir haben die Jugendlichen auch mal gefragt und da hieß es, eigentlich ist das so ein bisschen unser privater Bereich. Hm. Ne? Also es ist so ein bisschen mein digitales Wohnzimmer und ja, wer möchte schon den Arbeitgeber auf der digitalen Couch sitzen haben? Und ich glaube, also natürlich gilt das auch nicht für alle, aber wir haben ja auch in der aktuellen Studie wieder festgestellt, dass die Hälfte sagt, nein, sie nutzen Social Media eben nicht, um sich über Ausbildungsplätze zu informieren. Mhm. Und der größte Teil nutzt es halt, wenn passiv, also wenn mir irgendwas sozusagen aus Versehen vor die Nase kommt, dann gucke ich es mir auch mal an.
Also kritisch den Arbeitgebern gegenüber, ja. Dass die sich da rumtummeln.
Genau.
Mal weniger und mal mehr. Also,
ja, und manchmal auch peinlich. Also, sorry. Aber, ne? Also, wie hat mein Sohn so schön gesagt, du Mama, ich würde mich dann über eine Ausbildung informieren und ich möchte nicht meinen zukünftigen Arbeitgeber tanzen sehen. Also, mag sicher auch Leute, die das gut finden, aber ich glaube auch nicht alle.
Ja, ich glaube, der Grad ist einfach sehr, sehr schmal.
Ja.
Und da habe ich auch noch eine Frage im Hinterkopf, die nachher noch kommt. Aber gibt es ist die aktuelle Runde schon abgeschlossen, der Studie?
Nein, also wir haben dieses Jahr, das war ein Tipp eigentlich auch von Gero Hesse, wir haben dieses Jahr die Ergebnisse in 2 Teile geteilt, weil wir einfach auch wahnsinnig viele Ergebnisse hatten. Wir präsentieren die ja immer digital und wir waren mit einer Hälfte schon, haben wir schon überzogen. Es kommt noch ein sehr, sehr spannender 2. Teil zum Thema Onboarding. Da mag ich jetzt schon mal spoilern. Einer der Bereiche, wo das, was die Unternehmen angegeben haben, das, was die Jugendlichen sich wünschen, deutlich auseinanderklaffen. Wir haben das Thema Arbeitszeiten. Ne? 4-Tage-Woche wird ja gerade heiß diskutiert. Wie ist es mit Ausbildung im Homeoffice? Und wir haben das Thema Arbeitgeberattraktivität. Also es kommt noch mal im September ein sehr, sehr spannender 2. Teil.
Klingt super. Gibt es noch Sachen, die dich sehr überraschen oder hast du mittlerweile, hast du quasi schon so eine Art Glaskugel in dir? Funktioniert sowas?
Also es gibt natürlich immer wieder Sachen, die uns überraschen. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in der Studie, haben wir so eine Top- oder Flop-Frage, nennen wir die. Also du konntest dich entweder entscheiden, mehr Freizeit oder mehr Geld. Und da hätten wir, glaube ich, alle gewettet, dass die Jugendlichen sich für mehr Freizeit, also dass sich mehr für mehr Freizeit entscheiden. Und da waren aber der größere Teil für mehr Geld. Das sind so die kleinen Überraschungen. An sich überraschen mich in der Zwischenzeit die Ausbildenden mehr als die junge Generation. Das muss ich ehrlich sagen. Also da sind immer wieder Antworten bei, wo ich denke, hoppala. Und ja.
Merkst du, dass es da auch einen Generationenumbruch gibt, sozusagen auf Seite der Ausbildenden? Also ich meine, die wir, wenn ich jetzt mal wirklich so ein bisschen schwarz-weiß zeichne, wenn ich mich an meine Anfangs-HR-Zeit zurückerinnere und dann auch, ich habe viele Jahre Azubis rekrutiert, waren AusbildungsleiterInnen eher etwas älter, schon 100 Jahre im Unternehmen und haben dann die Azubis an die Hand genommen. Gibt es da auch langsam eine Generation? Oh, gab es den vielleicht schon?
Ja, den gab es, glaube ich, schon. Also wir haben in der aktuellen Studie ja mal so ein bisschen dieses Generationenthema erfasst. Und danach war schon der größte Teil eher Y und X der Ausbildenden. Also
Wahnsinn.
Die Boomer nehmen rasant ab.
Na gut, ist jetzt auch nicht so überraschend. Die werden ja plötzlich alle verschwinden,
genau.
Sozusagen. Nach Badewannentheorie, also der demografischen Kurve. Wirklich sehr, sehr spannend. Ich nochmal eine organisatorische Frage, dadurch, dass du dich so intensiv damit auseinandersetzt. In der Vergangenheit hatte ich das sehr, sehr häufig, bis ich dann bei der Deutschen Bahn das Thema zentralisiert habe, dass Ausbildung immer so abseits gelaufen ist. Es war irgendwie so Rekrutierung und Trainee-Programm und so weiter. Und dann gab es irgendwo einen anderen Bereich, oft in der Personalentwicklung, da hing dann irgendwo die Ausbildung und dann dort witzigerweise auch oft das Ausbildungsmarketing und die Rekrutierung und Auswahl. Ist das heute immer noch so oder kannst du das überhaupt bestätigen? Das ist vielleicht auch nur so ein kleines Konzernbild.
Ich glaube, das ist zu Teilen immer noch so. Natürlich gibt es auch andere. Ich glaube, dass die Ausbildung auch immer noch so ein bisschen das vergessende Kind ist. Mhm. Ne, also alle reden über High Potentials und machen sich wahnsinnig viele Gedanken. Wenn man sich mal anguckt, wer fehlt denn eigentlich gerade, sind das ja ganz, ganz viele Fachkräfte, die aus der Ausbildung kommen. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass Ausbildung zum Beispiel auch noch nicht Chefsache ist. Und ich glaube, in vielen Unternehmen müsste sich die Geschäftsführung verstärkt Gedanken darüber machen. Ach so, Ausbildung, also unsere Ausbildungsleiter oder unser Ausbilder, die suchen dann halt mal ein paar Azubis aus. Ich glaube, so aus der Ecke sind wir immer noch nicht 100% rausgekommen.
Wir erleben ja in dem Zusammenhang, ist vielleicht ein kleiner Gedankensprung, aber wir erleben ja so eine leichte Überakademisierung in Deutschland. Glaubst du, dass das, was du gerade geschildert hast, so einen kleinen Teil dazu beiträgt? Na, also wenn ich jetzt sozusagen als C-Level-Sache Ausbildung wäre, würde ich mich ja ganz anders drum kümmern, das attraktiver gestalten, vielleicht auch mehr SchülerInnen dazu begeistern. Gibt es, oder ich fange die Frage nochmal anders an, hast du da auch das Gefühl, beziehungsweise wird Ausbildung unattraktiver oder woher kommt diese Überakademisierung?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir ja immer mehr junge Menschen haben, die Abitur machen und dass Eltern mit einem Kind, was Abi hat, das Gefühl hat, der muss jetzt studieren. Ich glaube, dass wir gerade, wir haben ja jetzt auch, in NRW sind die Ausbildungszahlen zum ersten Mal wieder gestiegen. Und ich erlebe das eigentlich auch im Freundeskreis meines Sohnes, der hat letztes Jahr Abitur gemacht, dass wir so ein bisschen so eine Rückbesinnung haben. Da hoffe ich eigentlich drauf, ne? Dass jetzt auch nicht mehr jeder, jetzt waren die Studenten ja auch besonders gebeutelt in der Corona-Zeit, die haben wirklich nur zu Hause bei Mami auf dem Sofa gesessen oder im Kinderzimmer. Und dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass dieses, ich mache was Praktisches und ich habe Kontakt mit Menschen in der Ausbildung, dass das wieder mehr sexier wird.
Also ich glaube ja auch, also die Chancen sind ja total attraktiv mittlerweile.
Ja.
Also die Sicherheit ist super hoch und auch was du mittlerweile ja auch unter Umständen aufbauend machen kannst, bis hin zum Meister oder was auch immer alles an möglichen Varianten, die dann anschließen. Wie ist denn die Stimmung deiner Meinung nach in der Generation der Jugendlichen in Deutschland aktuell? Weil ich hatte jetzt so zum Beispiel, du hast ja gerade angesprochen, so wir merken ganz stark, die Studierenden waren zum Beispiel verunsichert, angenervt von dieser Phase und Zeit, was zum Beispiel dazu führte, dass Studierende, aber das kann bei Schülern unter Umständen auch so sein, das Onboarding sehr, sehr gern bitte wieder face-to-face und in einem Unternehmen und ich möchte eigentlich am Anfang im Unternehmen sein, führte. Ich war jetzt lang genug allein. Wie ist denn da so die Stimmung bei Schüler, Schülerinnen?
Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Ausbildung wieder so einen gewissen Attraktivitätsfaktor hat, weil ich weiß, da gehe ich hin, ne? Da habe ich einen geregelten Tagesablauf. Ich sage das jetzt mal so. Das war ja für viele Jugendliche auch echt ein Problem. Ne? So nach dem Motto, 3 Minuten bevor der Schulunterricht beginnt, klingelt der Wecker und die sitzen noch im Schlafanzug vorm Rechner. Und irgendwie wissen die ja auch, dass das jetzt nicht auf Dauer das optimale Leben ist. Und so ein bisschen dieses Geregelte und Kollegen und Austausch. Ich finde, diese Generation, die ist schon auch ziemlich gebeutelt gewesen durch Corona. Das muss man einfach mal sagen.
Und also ich hab ja Glück gehabt, mein Kind ist quasi der erste postpandemische Jahrgang. Ich habe es genau verpasst, die Phase. Merkt man das richtig, dass die irgendwie noch quasi Narben haben oder was, dass diese Phase einfach hart an denen genagt hat?
Ja, ich glaube, das merkt man schon. Ich glaube, das werden wir auch noch stärker merken. Das weiß man ja auch schon, denen fehlt Bewegung, denen fehlt Schwimmen gelernt zu haben, denen fehlt Austausch, denen fehlt, glaube ich, viel. Das ist auch ganz echt, da sind 2 Generationen bei, die dürften die Abi nicht feiern. Ja, also ich meine, ne, da hat nichts stattgefunden, die haben keine Kursfahrten gemacht. Und ich glaube, die müssen sich an dieses, ich feiere jetzt auch mal wieder. Und ich fand, da gab es wirklich eine ganz schöne Werbung von Penny, die das so gezeigt hat, dass die Jugendlichen eigentlich auch in dem Alter sind, wo man mal die Sau rauslassen muss. Ich sage das jetzt. Und nicht nur zu Mama, weil Mama und Papa zu Hause auf dem Sofa sitzt. Und ich glaube, die haben echt was nachzuholen.
Ja, das könnte sein, ne? Also ich muss also tatsächlich nochmal psychologisch vielleicht auch eintauchen, was da in dieser Phase tatsächlich passiert ist. Wenn du auf diese Generation guckst, wirken die verunsicherter als die Generation zuvor oder wie würdest du die Fähigkeiten, einen Job auszuwählen, beurteilen? Also weil ich hätte jetzt in den Jahren zuvor, hätte ich auch gesagt, Berufsorientierung ist ein großes, wichtiges Thema. Schüler wissen das häufig einfach nicht, die kennen die Vielfalt nicht. Ist das sozusagen durch Corona noch mal schlimmer geworden oder ging es gar nicht mehr schlimmer? War eh schlecht.
Ich glaube, das ist noch mal schlimmer geworden. Ich war im Mai in einem Robinson-Club, weil ich eigentlich so Vacation machen wollte. Und ich habe jeden Abend Berufsberatung gemacht mit jungen Damen, die da am Tisch saßen als Robby und jetzt mal so ein Praktikum gemacht haben und alle eigentlich nicht wussten, was soll ich machen. Die alle gesagt haben, wir haben keine Praktika vernünftig gemacht. Wir konnten nicht richtig reinschnuppern in ein Unternehmen. Diese unglaubliche Vielfalt, die die heute haben, das macht eine einzelne Entscheidung einfach wahnsinnig schwierig. Und es gibt ja auch nicht mehr, das war sicher auch nicht nur gut, aber früher war es so, da hat der Vater beim Porsche geschafft und der Urgroßvater beim Porsche geschafft und dann ging der Sohn auch zum Porsche. Das war jetzt nicht immer passend, aber ich hatte einfach mehr Orientierung. Weißt du, ich hatte so, ach, da geht's hin. Und heute habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Klingt immer toll, macht es den jungen Leuten aber manchmal auch echt schwer.
Bedeutet im übertragenen Sinne, sollten sich Unternehmen stärker in der Berufsorientierung engagieren oder ist das ein Staatsthema oder sind Menschen wie du dafür da?
Nee, ich finde Unternehmen, also wir haben in der aktuellen Studie gefragt, warum Unternehmen glauben und Jugendliche glauben, dass wir im Sommer 2022 nicht alle Ausbildungsplätze besetzen konnten. Ne? Also über 50% der Unternehmen konnten nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Und da war die Top-Antwort bei beiden mangelnde Berufsorientierung in der Schule. Und der Professor Beck hat bei der Studienpräsentation so ein bisschen ketzerisch gefragt, ist Schule wirklich der richtige Ort, um über Berufe zu informieren? Und hat Schule wirklich das richtige Personal, um das zu können? Wer könnte es denn besser als wir als Unternehmen? Ja, und das muss nicht Girls und Boys Day sein. Dieses Genderspezifische ist sowieso irgendwie nicht mehr so richtig up-to-date. Aber wir müssen die erlebbar machen. Also du kannst auch nicht, mein Sohn hat auch gesagt, Mama, ich kann ja nicht aufgrund nur von einem YouTube-Video oder einem TikTok einen Ausbildungsberuf auswählen. Ja? Und ich hatte als Juli dann sagte, dass sein Freund einen Ausbildungsplatz sucht, habe ich dann gefragt, gewerblich oder technisch und er so, oder kaufmännisch. Also ich habe dann gefragt, gewerblich oder kaufmännisch. Und dann hat Juli gesagt, gewerblich, habe ich gesagt, was denn, Verfahrensmechaniker, Anlagemechaniker, Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, Mechatroniker. Und mein Sohn nur, Mama, kannst du mir das erklären und mach's kurz, was ist der Unterschied? Und ich konnte es schon nicht. Wir erwarten, dass die sich auf Jobs bewerben, die überhaupt nicht kennen. Ja. Ja? Woher soll einer auf die Idee kommen, sich als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik zu bewerben, wenn er es nie erlebt hat, wenn es nie Teil seines Lebens war? Und da haben wir extremen Nachholbedarf.
Ja, witzigerweise habe ich heute Morgen, mein Sohn war so nett und hat mich um 5.30 Uhr geweckt.
Schöne Zeit.
Ja. Und der hat die, im Moment hat er die Angewohnheit, er muss dann immer zwei Bananen essen. Und dann saß ich auf dem Sofa, war noch so im Halbschlaf, der aß zwei Bananen, ist mein Kleiner, 2 Jahre alt. Und dann habe ich auch witzigerweise genau darüber nachgedacht. Also, wie war denn das früher? Früher, was du vorhin schon angesprochen hast, mein Vater oder meine Eltern haben irgendwas gemacht und ich hatte eigentlich ein gutes Bild davon, weil ich habe verstanden, was die gemacht haben, ich wusste, wo sie hingehen, vielleicht war ich auch mal dabei, vielleicht auch nicht und so weiter. Aber ich hatte zumindest einen Anker in die Richtung. Und jetzt ist zum Beispiel so, meine Kinder haben null Plan davon, was ich arbeite. Und ich weiß gar nicht, ob die das irgendwann checken werden. Selbst wenn ich habe ja auch schon Schwierigkeiten, das manchmal zu erklären. Aber das heißt, diese Anker gibt es wirklich nicht mehr. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob also da gingen so ganz viele Gedanken in meinem Kopf rum, ob früher sozusagen, dann hatten wir vielleicht eine geringe Berufsvielfalt. Aber du wurdest halt durch deine Eltern schon sehr, sehr geprägt. Aber wie gesagt, vielleicht war es auch nicht immer das Richtige. Egal, diese Gedanken gingen alle in meinem Kopf rum und die Antwort war im Grunde genommen, ich muss mich schon sehr, sehr früh darum kümmern, dass meine Kinder möglichst gute Berufsorientierung kriegen. Weil ich werde es sozusagen mit meinem Vorbild gar nicht so sein. Irgendwas studiert, was völlig anderes gemacht, nochmal was anderes gemacht und jetzt etwas, was nicht so leicht erklärbar ist.
Ja, ich glaube auch, also es ist super wichtig. Also bei meinem älteren Sohn, der hat das IT-Gen. Und da, das ist halt schön, ne? Das erkennst du schnell und dann weißt du, okay, ab jetzt ist der Drops gelutscht, da musst du dir nicht mehr viel Sorgen machen. Aber der Jüngere ist so ein ganz breit orientierter und das war auch ein wahnsinnig schwieriger Prozess, bis wir uns jetzt mal, ne, für einen Studienplatz entschieden haben. Mal schauen, ob es der letzte war. Also ich glaube, für die Jugendlichen ist es wirklich eine große Herausforderung. Und da sind wir als Unternehmen gefragt, ihnen da mehr Hilfestellung zu bieten.
Ja, das glaube ich auch. Bin ich auch mal gespannt. Das ist tatsächlich auch nochmal eine gute Benchmark-Geschichte. Wir machen im Moment regelmäßig Benchmarks, die mehr oder weniger gut funktionieren, je nach Schwierigkeitsgrad sozusagen. Der Benchmark-Fragestellungen. Aber das wäre sicherlich auch nochmal so ein ganzer Benchmark zum Thema Ausbildungsorientierung. Wäre schon sehr gut. Wir kommen langsam zur letzten Frage. Und zwar bin ich in der vergangenen Woche drüber gestolpert. Wir haben ja relativ viel jetzt gerade schon über TikTok gesprochen und ich bin tatsächlich mittlerweile ein bisschen TikTok-süchtig. Nee, TikTok-süchtig nicht, aber ich hänge unheimlich viel Zeit auf TikTok ab und kriege viele Infos darüber. Und in der letzten Woche bin ich über einen ARD-Bericht gestolpert, der auf TikTok geteilt wurde. Und zwar wurde dort die neue Liste der Jugendwörter vorgestellt. Und ich dachte so, ach krass. Ich dachte in dem Moment irgendwie, vielleicht ist da so ein, wie nennt sich das, ein Fehler in der Matrix. Weil am Anfang sah die so aus wie eine Liste, die ich schon mal gesehen habe. Und da wollte ich mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Und für alle die, die die Liste nicht kennen, ich werde jetzt mal kurz die 10 Top-Begriffe, also vom Konzept her, tatsächlich habe ich das Konzept, glaube ich, noch nicht wieder ganz verstanden, weil ich habe mich gewundert, dass die alten Wörter wieder draufgekommen sind. Auf jeden Fall, es gibt eine Liste von 10 Begriffen, die jetzt gerade in der Auswahl sind, sozusagen in der Wahl zum Jugendwort des Jahres 2023 wählen dürfen, alle im Alter von, weiß ich nicht mehr, 16 bis 20 oder sowas, also Jugendliche dürfen wählen. Und folgende Wörter haben es auf die Top 10 geschafft. Riz mit ZZ geschrieben, die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Digger, wahlweise mit H am Ende, oft aber nicht immer eine Anrede für einen Kumpel oder Kollegen. Kann ich tatsächlich mittlerweile wieder bestätigen. Mein Sohn verwendet das sehr häufig. Darf er so? Ausdruck der Verwunderung. NPC ist Abkürzung für Non-Player Character. Also tatsächlich etwas, was in den letzten Jahren immer mal auf der Liste hätte stehen können. Also die Gaming-Generation nach wie vor eigentlich vorhanden. Goofy im Sinne von tollpatschig. Kerl in, Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Slay, Ausdruck der Bewunderung. Side-Eye, wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. YOLO, da kommt es wieder, ich habe es vergessen, leider jetzt nachzukommen. Ich glaube, es war 2012 Jugendwort des Jahres. Und ich glaube, ich hatte schon mal Top 1 erreicht. Also es steht für You Only Live Once und auf Lock. Abkürzung für auf locker. Also 10 Begriffe, bei denen ich bei einigen, so zum Beispiel bei YOLO oder Digger, etwas überrascht war, dass es wieder draufsteht. Aber wie, was hast du denn gedacht, als du die Liste gelesen hast?
Ja, das gleiche habe ich auch gedacht. Also waren wirklich so 2, 3 Begriffe dabei, wo ich dachte, ja gut, da hätte ich jetzt auch mal, also wer da die hätte die Übersetzung nicht dabei gestanden, hätte ich auch mal gucken müssen. Aber ich gehöre ja immer zu denen, fragt doch die, die betroffen sind, ne? Und habe mal direkt meinen Sohn gefragt. Und der war erst ein bisschen verwundert, dass es sich bei ungefähr einem Drittel überhaupt um Jugendwörter des Jahres handelt, im Sinne von, die sind uralt, wie du auch. Mhm. Bei einem Drittel hat er gesagt, Mama, habe ich noch nie was von gehört, kenne ich nicht. Und im dritten Drittel hat er gesagt, ja, das käme schon mal vor, wenn Jugendliche sich sozusagen unterhalten und Eltern keine Rolle spielen. Aber fang bloß nicht an, so zu reden, Mama. Und dann hat er mir die entscheidende Frage gestellt, warum wählen die überhaupt ein Jugendwort des Jahres? Das ist auch so eine Erfindung von den Alten, oder? Also,
ja, das ist tatsächlich ist eine spannende Frage. Jetzt müsste ich auch nochmal nachgucken, seit wann es diese Befragung gibt. Aber natürlich echt spannende Frage. Warum gibt es das Jugendwort des Jahres?
Ja, was ist der Mehrwert, den könnte man sich jetzt, also wir versuchen ja mit der Studie wirklich einen Mehrwert zu bieten, nämlich einen Orientierungsrahmen, so wie ihr mit euren Zahlen. Aber bei sowas fragt man sich dann schon, wahrscheinlich hat es keinen Mehrwert, wahrscheinlich ist es nur PR.
Das könnte sein, aber vielleicht, das weiß man ja, also weiß ich jetzt tatsächlich nicht, vielleicht dürfen die Jugendwörter des Jahres in den Duden.
Ja, das könnte natürlich sein.
Ja, also Sprache verändert sich ja, und wenn du dir uralte Duden mal anguckst, sind ja, Worte sterben ja auch aus.
Ja, das Fräulein neue, zum Beispiel.
Ja. Manche Worte sterben auch zu Recht aus.
Mhm, genau.
Und daher könnte das natürlich sein. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr da mehr wisst, was eigentlich mit den Top-Jugendworten des Jahres passiert. Demnach würde ich aber tatsächlich ja YOLO nicht wieder draufschreiben, weil dann vielleicht lohnt es sich ja nochmal. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend. Also wie, ich höre solche Worte auch selten sozusagen, wenn ich mit Jugendlichen mich unterhalte. Und klar, Digger oder sowas oder NPC sind irgendwie so, da hätte ich gesagt, das sind Standardwörter. Das ist jetzt nicht was Jugendspezifisches, aber also selbst wenn ich mir TikToks anschaue etc., kommen selten die Worte vor, die da draufstehen. Und daher muss man sich wirklich manchmal fragen, ob wir da nicht vielleicht, oder ob die ErschafferInnen da nicht vielleicht tatsächlich am Ziel vorbeischießen. Wäre das vielleicht was, bei euch mal eine Freitextfeld einzuführen? Das wäre Konkurrenz zu Jugendwörtern, ja, das geht vielleicht auch nicht.
Ja, aber was deren wirkliche Jugendwörter sind, ne? Oder deren Begrifflichkeiten.
Aber was ist dein Lieblingswort?
Ja, genau. Das ist eine schöne. Wir suchen ja immer Inhalte. Also auch kann ich deine Hörer nur einladen, wenn es so eine Frage gibt, die man immer schon mal statistisch betrachtet haben wollte aus dem Bereich des Azubi-Recruitings, sehr gerne in die Kommentare schreiben oder auch direkt an mich schicken. Wir freuen uns immer, wenn wir auch Fragen von extern aufnehmen können.
Super. Ja, also ihr seid alle herzlich eingeladen, dazu mitzudenken, mitzufragen. Und das ist tatsächlich so. Uns erreichen auch für unsere Langzeitstudien immer wieder Fragen, wo Leute sagen, ja, das wollten wir eigentlich schon immer mal wissen. Und können wir leicht aufnehmen. Und das ist natürlich super spannend, gewisse Fragestellungen aus zwei Perspektiven zu betrachten. Wie wir bei dieser Doppelperspektivenstudie jetzt wissen, kann man das dort auch machen. Und daher, das ist fast schon so ein bisschen wie Fremdbild selbstfinden. Also wirklich so dieses, oder wie du gesagt hast, das Wunsch versus Wirklichkeit. Das sind gibt immer sehr, sehr spannende Anregungen. Und ich kann wirklich nur empfehlen, ladet euch die Studie runter, sobald das geht.
Der erste Teil gibt es ja schon.
Den ersten Teil gibt es ja schon. Du darfst gerne einmal die Webadresse sagen.
Ja, www.testsysteme.com. .de/Studie. Und ich kann auch noch sagen, wer bei uns mit seiner Frage durchkommt, bekommt genauso eine große Kilo Haribo-Packung wie du. Also der Anreiz ist doppelt groß.
Oh, nicht schlecht. Ja, ihr müsst wissen, heute Morgen kam die liebe Felicia mit einer riesen Packung Gummibärchen zu mir. Wie gut, dass meine Kinder diesen Podcast nicht hören, weil ich werde es denen nicht verraten. sonst sehe ich davon nichts. Ich werde die Webadresse steht auch in den Shownotes, da könnt ihr sie direkt anklicken, um euch die aktuelle Studie runterzuladen. Der Teil 2 kommt im September.
Genau, wer sich Teil 1 runterlädt, wird aber automatisch informiert, wenn Teil 2 kommt. Und vielleicht schon mal Save the Date am 5.10. präsentieren Professor Beck und ich die nächste Runde.
Sehr gut. Das freut mich, ist gar nicht mehr so lange hin.
Nee.
Das ist
leider.
Steht schon quasi vor der Tür. Damit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du tatsächlich nach Berlin gekommen bist. Finde ich grandios. Und freue mich auf ein nächstes Mal, weil wir könnten das tatsächlich auch nochmal nach der zweiten Runde einfach wiederholen. Solltest du Ende des Jahres nochmal in Berlin sein?
Sehr gerne. Ich komme ja gerne in meinen alten Studienort, weil ich hier noch Freunde habe und habe immer gerne einen Grund, nach Berlin zu kommen. Vielen Dank, Robin Ruh.
Vielen Dank. Ciao.